willkommen zur 35. Folge des Radio Attikan Podcasts. Mein Name ist Eva.
Und ich bin Balázs. Der Metropolit Hilarion wurde wegen Vorwürfen sexueller Belästigung suspendiert. Metropolit Hilarion mit einem bürgerlichen Namen Grigori Alfayev war seit 2009 der Leiter der Außenbeziehungen der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau. Und er war in dieser Zeit die rechte Hand und möglicher Nachfolger vom Patriarch Kirill. Natürlich mit Putin und Co. entsprechend vernetzt und auch stinkreich wie Kirill selbst. Und halt natürlich klarerweise ein ziemlicher Ungustel, wenn er sich in diesem Umfeld aufhält. Er wurde 2022 ziemlich überraschend nach Budapest versetzt, um die sehr unbedeutende russisch-orthodoxe Kirche in Ungarn zu leiten. Und es gab Spekulationen, warum das war. Ungarische Zeitungen haben dann bald herausgefunden, dass er innerhalb von nur 3 Monaten die ungarische Staatsbürgerschaft erhielt, was ohne sehr gute Beziehungen zum Orbán-Regime einfach nicht geht. Und ungefähr zu dieser Zeit meldete sich ein George Suzuki bei ihm, ein junger russisch-japanischer Mann, um sein persönlicher Ministrant zu werden. Und Alfayev bat ihn auch relativ bald bei ihm zu wohnen, um ihm halt im Haushalt zu helfen. Suzuki wurde dann halt bald mit dem luxuriösen Lebensstil von Alfayev Hilarion konfrontiert und zum Beispiel gab es da Besuche in einem Schloss am Genfer See, laut Suzuki Eigentum des Metropoliten und es gab teure Uhren, die halt Alfayev eben gesammelt hat. Alfayev besitzt auch ein richtiges Schloss in Ungarn, das Millionen Euro wert ist. Suzuki hat öfter Video- und Audioaufnahmen gemacht. Zum Beispiel gibt es ein kurzes Video, wo Alfayev mit so einem Elektro-Tretroller durch den Gang seines Schlosses fährt. Hilarious, wenn man mir den Scherz erlaubt. Also diese Aufnahmen belegen laut Suzuki auch unangenehme Annäherungen von Alfayev. Zum Beispiel, wie er seinem doch Untergebenen verbietet, angezogen zu schlafen. Und laut Suzuki fand allerdings weder einvernehmlich noch mit Gewalt tatsächlich ein sexueller Akt statt. Also es blieb bei den unangenehmen Annäherungen, gegen die er sich halt dann verbal gewehrt hat. Und als er dann keinen Ausweg mehr sah, nahm er einfach einige wertvolle Dinge an sich und flüchtete nach Japan zu seiner Mutter. Von dort aus hat er eine unabhängige russische Zeitung, die Novaya Gazeta, kontaktiert und die Evidenz geliefert. Der Diebstahl wurde natürlich auch bei der ungarischen Polizei angezeigt. Also das ist alles bekannt und anhängig. Hilarion Alfayev begann, ihm Briefe zu schreiben und immer größere Summen zu bieten, damit er schweigt. Hat offensichtlich nicht funktioniert. Und irgendwann ließ sich der Skandal nicht mehr vertuschen und jetzt tagte am 19. Juli der Heilige Synod, also die höchste Versammlung der russisch-orthodoxen Kirche und suspendierte Hilarion von seinen Ämtern. Vorgeblich ist der Grund, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Übergabe des orthodoxen Kirchenbezirks Bayern gegeben hätte und die Suspendierung gilt für den Zeitraum, in dem die Vorwürfe untersucht werden. Und den Belästigungsvorwürfen wurde in der Verlautbarung der Versammlung nichts gesagt. Die ganze Geschichte illustriert den Zustand der russisch-orthodoxen Kirche und ihre Verflechtung mit Autokratien. Alfayev ist ziemlich offensichtlich so gut mit Putin, aber halt auch der Orbán-Clique vernetzt, dass er sich ohne Probleme jahrelang bereichern und einen nicht sehr christlichen Lebensstil gönnen konnte, der natürlich in öffentlichen Predigten ganz anders dargestellt wird. Mit den Gesetzen gegen Homosexualität in Russland würde ein normaler Mensch nach solchen Vorwürfen schon im Gefängnis sitzen, aber nicht Alfayev, der ja jetzt die ungarische Staatsbürgerschaft besitzt, was ihn eventuell auch vor Problemen in seiner Heimat Russland schützen könnte. Diese Staatsbürgerschaft wird vom Orbán-Regime sehr schnell an Freunde vergeben, die in ihrem Ursprungsland begründet oder unbegründet gerichtlich verfolgt werden oder wo das zu befürchten ist. Das bekannteste Beispiel ist ein Nikola Gruevski oder Grujewski, der 10 Jahre lang in Nordmazedonien Ministerpräsident war, bis er halt wegen Korruption verurteilt wurde. Und vor der Verfolgung beschützte ihn das Orbán-Regime 2018. Dieser Grujewski wurde in Diplomatenautos, die ja an den Grenzen nicht kontrolliert werden, nach Ungarn evakuiert und dort ist er seither offiziell als Flüchtling. Eigentlich wird er noch via Interpol gesucht, weil er ja in einem ordentlichen Verfahren in einem europäischen Staat verurteilt wurde, aber das ist dem ungarischen Regime halt egal. Aber gleichzeitig an anderer Stelle hetzt dieses Regime natürlich gegen angeblich kriminelle Geflüchtete. Aber wenn es um korrupte Freunde aus befreundeten Parteien oder Staaten geht, dann drückt man schon mal alle vorhandenen Augen zu. Ja, also so ist das mit diesem Hilarion Alfayev. Mal sehen, wie es weitergeht. Sein Opfer ist jetzt offensichtlich in Sicherheit in Japan, aber offensichtlich können hochgeschellte Mitarbeiter dieser russisch-orthodoxen Kirche sich ziemlich frei bewegen in Europa, und zumindest beim Orbán-Regime haben sie noch genug Unterstützung, um da auch ein Luxusleben zu führen, selbst wenn sie suspendiert sind.
Also die Zustände in der orthodoxen Kirche verwundern jetzt nicht wirklich, dass der Hilarion beim Kirill in Ungnade gefallen ist. Weiß man wahrscheinlich nicht genau, warum. Wirklich?
Ja, vielleicht ist das nicht mal Ungnade, sondern es war einfach dort nicht mehr so aufrechterhaltbar. Er wird ja auch andere belästigt bedrängt haben. Das war laut dieser russischen Zeitung der Fall. Und wir kennen das ja auch Österreich. In dem Dorf konnte der Pfarrer unmöglich bleiben. Also hat man ihn halt versetzt, statt einer staatlichen Verfolgung. Wie gesagt, homosexuell zu sein ist in Russland ja strafbar. Aber nicht, wenn man gut vernetzt ist.
Ja, wie immer.
Apropos gut vernetzt, es gibt ein Update von der österreichischen Bischofskonferenz über den sexuellen Missbrauch durch die römisch-katholische Kirche. Die Zahlen per Ende Juni. Heuer gibt es schon 108 neue Fälle, die eben entschieden und entschädigt wurden auf dem üblichen Weg durch diese sogenannte Klasnik-Kommission, die halt die Entscheidungen der österreichischen Bischöfe mitträgt. Wenn das so weitergeht, wären das 200 neue, also neu gemeldete alte Fälle im Jahr, und das wäre dann ein ziemlich starkes Jahr rein statistisch. Im zweiten Quartal war fast jeden Tag ein Fall, inklusive Wochenenden und Feiertagen. Also es beschleunigt sich wieder, zumindest das Melden dieses Missbrauchs. Die durchschnittliche Entschädigung wird allerdings immer kleiner. Heuer ist der Durchschnitt nur mehr 7.407 Euro. Also das ist nicht so schön. Wir haben zuletzt in Folge 24 über die damals neuen Zahlen berichtet.
Was hier noch fehlt, also was in Österreich noch fehlt, ist eine Amtshaftungsklage, so wie es in Deutschland jetzt ständig der Fall ist, was man immer wieder in den Zeitungen liest, dass die Diözese von Missbrauchsopfern verklagt wird auf Entschädigungssummen jenseits der 100.000. Das haben wir in Österreich noch gar nicht. Also ich bin gespannt, ob sich irgendjemand aufrafft und auch so eine Klage einbringt. Ich finde, das wäre wirklich an der Zeit, weil, so wie du gesagt hast, diese knapp 7.000 Euro, ich meine, das ist ein Hohn.
Ja, genau.
Unverständlich, warum sich das die Missbrauchsopfer bieten lassen.
Ja, es kann halt sein, dass da jetzt schon so Fälle gemeldet werden wie 1958 hat mich der Pfarrer einmal geohrfeigt, als ich Ministrant war und was verschüttet habe. Und dann sagen sie halt, okay, 5.000 Euro ist gut, da würdest du vor Gericht gar nichts bekommen.
Naja, das ist schon richtig. Solche Fälle habe ich natürlich nicht gemeint, sondern wirkliche Missbrauchsfälle auch sexueller Art, und die werden sicher auch dabei sein. Und selbst wenn sie 20.000 Euro bekommen, ist es meiner Meinung nach noch immer zu wenig. Also
ganz eindeutig.
Gehört schon wirklich mehr.
Es gibt ja die Verteilung der Zahlen einerseits auf Jahrzehnte bzw. ab 2000 und auch die Verteilung, welche Art von Gewalt gemeldet wurde, also sexuelle, nicht sexuelle oder eine Kombination. Und wenn man diese 108 von diesem Jahr runterbricht nach diesen Anteilen, dann ist jetzt im zweiten Quartal auch mindestens ein aktueller, nicht verjährter sexueller Missbrauchsfall dazugekommen. Also ich wäre absolut dafür, dass die Staatsanwaltschaft diese Dokumente nach der Erledigung einfach einbehält und dann halt Anklage gibt, wenn da etwas Strafbares passiert ist. Ich weiß, viele Betroffene wollen das nicht, aber das ist zum Schutz der anderen Opfer absolut notwendig und auch einfach für die Verfolgung von Straftaten in einem Rechtsstaat komplett unerlässlich.
Absolut, absolut richtig. Das sehe ich auch so. Da muss die Staatsanwaltschaft eingreifen unter allen Umständen. Auch wenn die Opfer jetzt sagen, sie möchten das nicht. Aber so wie du richtig gesagt hast, es geht um den Schutz anderer Opfer oder anderer Ministranten oder Schüler oder was auch immer. Und da muss ich sagen, das gehört gemacht. Also es sollte eine Anzeigepflicht für solche Delikte geben.
Der österreichische Ministerrat hat vor kurzem beschlossen, 1 Million Euro pro Jahr in den Schutz religiös verfolgter Menschen, insbesondere Christen, zu investieren. Jetzt ist es natürlich so, Österreich hat schon etliche Programme für Grundrechtsschutz, für die Unterstützung verfolgter Menschen. Das ist jetzt halt eine neue, separate Summe. Und in rechtspopulistischen Regierungen ist das schon seit ein paar Jahren Mode. Zum Beispiel hat Ungarn einen eigenen Regierungsbeauftragten gegen Christenverfolgung. Also bei ihnen müssen sie nicht so eine Fassade mit, ja, das ist allgemein und gegen alle. Nein, sie reden dort gleich Klartext, was ihnen wichtig ist, nämlich ein Regierungsbeauftragter gegen Christenverfolgung. Ein paar Tage später kam dann eine Meldung, dass schottische Christinnen und Christen sich angeblich zunehmend ausgegrenzt fühlten. Zitat: 70% berichteten von eigenen Erfahrungen und gegen sie gerichtete Diskriminierungen oder Vorurteile aufgrund ihres Glaubens. Natürlich wäre in einer sauberen Untersuchung Diskriminierung und Vorurteil getrennt gefragt worden. So wissen wir nicht, ob es 1% Diskriminierung und 99% Vorurteil war oder umgekehrt. Ich vermute, Vorurteil oder die Empfindung von Vorurteilen war da der Großteil. Zitat: Ebenso viele gaben an, dass ihre Grundsätze von der Regierungspolitik nicht unterstützt würden. Zitat Ende. Ja, mittlerweile sind es halt in Schottland auch nur mehr 30%. Und natürlich, wenn man gewohnt ist, mehr als 50% zu sein und die eigenen Grundsätze von der Regierungspolitik unterstützt bekommen zu haben, dann ist das halt hart als Minderheit. Zitat: Hintergrund der Umfrage ist die jüngste Volkszählung in Schottland, die einen tiefgreifenden Wandel der religiösen Landschaft belegt. Erstmals bezeichnete sich die Mehrheit der Bevölkerung, 51%, als religionslos, während dieser Anteil bei der letzten Zählung im Jahr 2011 noch 37% betragen hätte. Zitat Ende. Ja, da gibt's jetzt eine konfessionsfreie Mehrheit und da gibt's tatsächlich jetzt auch die Politik für diese konfessionsfreie Mehrheit.
Was sehr schön ist, weil, so wie wir vorher auch schon gehört haben, wird Politik eigentlich immer noch für die Christen gemacht, weil gerade in den Parlamenten die Verteilung der religionsaffinen Abgeordneten oder Politiker einfach höher ist als die der religionsfreien. Und wenn jetzt einmal eine Religionsgemeinschaft vielleicht ein Privileg weniger bekommt oder eins abgeschafft wird, dann wird das sofort unter Christenverfolgung abgestempelt. Und das ist der Grund, warum sie sich dann verfolgt fühlen und nach Christenverfolgung schreien.
Glücklicherweise gibt es in Wien eine eigene Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa. So schön wienerisch Oedag ausgesprochen. Die schreiben, wieder Zitat, von zunehmendem Druck berichten Christen quer durch ganz Europa. In Großbritannien ist die Situation verschärft, weil es dort aufgrund der strengeren Gesetzeslage immer wieder Fälle gibt, in denen Menschen aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung den Arbeitsplatz verlieren. Zitat Ende. Das wäre natürlich ein Skandal, wenn man nicht weiterliest. Es ist halt so. Der nächste Satz ist, Zitat, dies sei etwa an Schulen der Fall, wenn Schüler nicht mit den von ihnen bevorzugten Pronomen angesprochen werden. Zitat Ende. Dieser Satz ist so missverständlich formuliert, wie es nur geht. Gemeint sind LehrerInnen, die ihre SchülerInnen missgendern. Und sie verlieren ihren Arbeitsplatz nicht wegen ihrer Glaubensüberzeugung, sondern weil sie Arschlöcher sind, weil sie sich weigern, zivilisierte Menschen zu sein und sich an die Gesetze zu halten. In Großbritannien können SchülerInnen ihr Geschlecht ändern lassen. Und wenn das einer Lehrerin einem Lehrer nicht gefällt, mit oder ohne Berufung auf den christlichen Glauben, hat diese Person nicht das Recht, dieses Kind, diese Schülerin, diesen Schüler misszugendern oder zu missgendern.
Einfach falsch zu gendern.
Sie wollen ihre Freiheit zur Diskriminierung von anderen haben. Und wenn sie diese Freiheit nicht mehr haben, schreien sie die Verletzung ihrer persönlichen Rechte. Sie empfinden Diskriminierung, sie trauen sich immer weniger, ihren Glauben zu exponieren und öffentlich zu ihren Überzeugungen zu stehen, da sie negative Konsequenzen dadurch befürchten. Ja, das ist halt so. Mittlerweile kann man in der Öffentlichkeit darauf hinweisen, wenn jemand Unsinn redet. Das war vor einigen Jahren, Jahrzehnten noch anders. Und diese Christen merken halt, wenn sie irgendwo reinkommen und sagen, hey, ich bin Christ und deswegen sage ich das und das, dann sagen ihnen die anderen, sorry, das ist dämlich. Und dann fühlen sie sich halt auch wieder diskriminiert. Also gemäß der christlichen Grundregel, dass man grundsätzlich verfolgt wird, selbst in einem Land mit Staatsreligion, findet dieser Oedag immer wieder Wege, um eben diese Verfolgung zu behaupten. Dabei handelt es sich primär um drei große Gruppen von eingebildeter Christenverfolgung. Der erste Punkt ist Diskussion über Inhalte, wenn jemand christliche Ansichten geäußert hat und diese Ablehnung schlecht argumentierter Behauptungen wird halt negativ aufgenommen. Die zweite Gruppe sind fundamentalistische oder konservative ChristInnen, die geänderte oder auch tatsächlich exekutierte Gesetze und Regeln einfach nicht einhalten wollen. Und die dritte Gruppe sind eben eingebildete Kränkungen, wie zum Beispiel bei dieser Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Und zu Beleidigungen gehören halt immer zwei. Also man muss Dinge auch an sich abprallen lassen oder man kann sich halt wochenlang im Beleidigtsein zelebrieren. Diese Märtyrerlegende gehört ja zu den Gründungserzählungen des Christentums. Das meiste davon ist historisch unbelegt, aber es sind einfach sehr wirksame Erzählungen. Und solche Erzählungen schaffen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, insbesondere wenn man aktuell etwas Ähnliches dazu erzählen kann. Das hält aber den Niedergang des Christentums in Europa auch nicht auf.
Ja, sie gefallen sich in der Rolle des Opfers, egal ob jetzt über zum Beispiel den Glauben, Punkt 1, den du gesagt hast, ob über den Glauben diskutiert wird oder da Widerspruch kommt, wenn eben, so wie du gesagt hast, wenn jemand Unsinn erzählt und man widerlegt ihn, dann fühlen sie sich ja persönlich angegriffen und vor allem ihren Glauben. Ja, und eben auch im letzten Punkt dieses gefühlte Beleidigtsein oder beleidigt werden bei Sachen, die überhaupt nichts mit ihnen zu tun haben, so wie die Eröffnungsfeier von der Olympiade. Ich meine, das ist eine Veranstaltung, die auf der griechischen Geschichte und Mythologie basiert, wo eine griechische Götterszene dargestellt wird und die Christen sehen auf einmal das Abendmahl. Also ich weiß nicht, wo sie das gesehen haben wollen und in welchem Zusammenhang das dargestellt werden hätte sollen, weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich denke ja, dass das jetzt gar nicht, dass sie das gar nicht so gesehen haben, so wirklich, sondern dass es vielleicht der Neid war, dass sie bei dieser Veranstaltung nicht im Mittelpunkt stehen.
Ja.
Dass das Christentum gerade bei der Olympiade überhaupt keine Rolle spielt. Also ich denke, dass da eben Neid im Spiel ist.
Ja, das ist eine komplexe Frage. Es ist einerseits so, es gibt dieses überragend bekannte Bild, aber Menschen auf einer Seite eines Tisches von vorne abgebildet, das ist ein eigenes Genre. Und ja, manche kennen halt nur dieses eine Bild. Dann war es halt auch so, leider hat die Moderation wahrscheinlich nicht die Info bekommen von der Veranstaltung. Was wird das jetzt? Wenn sie gleich angesagt hätten und jetzt sehen wir eine olympische Szene auf dieser und dieser Brücke etc. mit dem Ziel Inklusion unter den olympischen Göttern darzustellen, irgend sowas, hätte das gut eingeordnet. Ich glaube, die meisten sind auch nicht dort gesessen und haben gedacht, boah, die verarschen jetzt das Christentum, weil da irgendwelche Männer in Frauenkleidern, die das letzte Abendmahl darstellen, sondern es gab halt Empörung von Einzelnen. Das wurde in der christlichen Sphäre sehr viel reflektiert, bis sich dann halt die Veranstalter mit einer Erklärung, dass das eben eigentlich dieses andere Bild und die griechischen GöttInnen abbildet, melden mussten.
Ja, aber zum einen stand das schon im Programm drinnen. Also die Moderatoren hätten nur das Programm lesen müssen. Dann hätten sie gesehen, dass das eine griechische Götterdarstellung ist. Und zum Zweiten ist nach einer Woche dann der Vatikan auch noch auf die Empörungswelle aufgesprungen. Statt dass er vielleicht etwas beruhigt, hat er noch Öl ins Feuer gegossen. Also großartig. Sie haben sich wieder einmal voll empört. Die Empörie nimmt Formen an, die wirklich, also sowas von lächerlich sind. Gibt gar keine Worte dafür.
Und sie haben sich richtig reingesteigert. Sie haben sich die Facebook-Seiten und die Instagram-Seiten von den einzelnen Mitarbeitenden, die halt auch abgebildet waren. Und da hat tatsächlich diese eine Musikerin, DJing, bei sich geschrieben auf ihrem Instagram, hey, Gay Jesus, wie cool ist das denn? Also es gab schon Anhaltspunkte, aber die haben sich halt wirklich hineingesteigert, nur um empört und beleidigt sein zu können. Und ich glaube, die jüdische, lesbische DJing hat jetzt deutlich mehr christliche Leute, die ihr folgen auf Instagram, als sie vorher hatte. Also insofern vielleicht gar nicht so blöd von ihr.
Ja, aber sie hat auch eine ganze Menge Morddrohungen bekommen. So viel zur christlichen Nächstenliebe.
Genau, aber das ist ja vollkommen berechtigt, wenn man sich empört fühlt und beleidigt fühlt, weil man wird ja immer verfolgt.
Also, ah ja, genau.
Wie gesagt, noch ein paar Jahrzehnte und dann wird niemand mehr auf sie hören.
Okay. Unser nächstes Thema ist eine Gallup-Umfrage und zwar über das kreationistische Weltbild, speziell natürlich in den USA. Die gute Nachricht daran ist, dieses Weltbild geht langsam zurück. Von den Befragten haben 37% gesagt, Gott hat die Menschen vor weniger als 10.000 Jahren geschaffen. 34% sagten, Menschen haben sich entwickelt, aber Gott hat eingegriffen. Und 24% sagen, Menschen haben sich ohne Gott entwickelt. 2001 waren es noch nur 12%, die die richtige Antwort gegeben haben. Und die junge Erde kreationistische Antwort 2017 war zum ersten Mal unter 40%.
Diese absoluten Zahlen sind natürlich immer noch erschreckend. Also, dass die größte Gruppe wirklich diese junge Erde Kreationismus vertritt in den USA, das ist eigentlich ein Desaster des Bildungssystems. Aber wie du schon gesagt hast, vor 7 Jahren war das zum ersten Mal unter 40%. Also das geht tatsächlich langsam, aber sicher doch zurück.
Ja, und die besonders gute Nachricht kommt noch. Immer mehr Amerikaner sagen, sie würden sich keiner Religion zugehörig fühlen oder keiner Kirche angehören. Und Religion spielt in ihrem Alltagsleben keine Rolle. Und das ist schon einmal gut so. Also es werden immer mehr.
Ja, eine gute Nachricht.
Und diese Kreationisten, diese Zahlen gehen wirklich stark runter, denn 1999 waren noch 47% wirklich starke Kreationisten. Und 40% waren die, die gesagt haben, also Menschen haben sich entwickelt, aber Gott hat eingegriffen. Und das ist stark zurückgegangen. Ja, 10% eigentlich ist das zurückgegangen. Und das ist schon eine gute Zahl. Gleichzeitig hat sich die Unterstützung für die Evolution ohne irgendein göttliches Eingreifen seit 1999 fast verdreifacht.
Ja, cool.
Und das ist eine wirklich positive Zahl.
Ja.
Interessant ist auch, dass der kreationistische Glaube führt zu religiösen, weniger gebildeten und konservativen Amerikanern. Das geht eben auch aus dieser Gallup-Umfrage und der Studie hervor. Ja. Die Ansichten der Amerikaner über die Ursprünge der Menschheit variieren weiterhin stark, je nach ihrer religiösen Zugehörigkeit, der Häufigkeit ihres Kirchgangs und ihrer politischen Ideologie und ihrem Bildungsniveau. Also je weniger gebildet, desto religiöser, aber das ist ja auch kein Geheimnis.
Das ist ein häufig gefundener Zusammenhang, ja.
So ist es. Mit dieser positiven Nachricht können wir diese Folge ja beenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und tschüss.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.